So, also nochmal von meiner Seite, guten Morgen und danke für eure Flexibilität. Ich war ja recht kurzfristig angemeldet, auch für den Bruder, der dann zurücktreten musste. Danke auch für deine Flexibilität. Und ich muss das jetzt schon nochmal klarstellen mit der Elisabeth. Es sind wirklich andere Kreise, wo wir uns kennengelernt haben. Also sie kennt mich schon, da war ich noch winzig. Also ja, genau. Das war mir jetzt noch wichtig. Ich möchte starten mit einem Vers aus dem Hosea. Kapitel 6, Vers 6, wenn ihr da nachschlagen möchtet. Da steht, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an den Brandopfern. Ich werde dann nochmal vorlesen. Ich habe mich sehr gefreut, wieder bei euch sein zu dürfen. So, wenn man in der alten Heimat ist, das ist schon was Besonderes. Wenn man mich jetzt nach meiner irdischen Identität befragen würde, müsste ich ganz klar sagen, ich bin ein Schweizer. Es ist schon so viel Zeit vergangen und ich merke irgendwie, ja, es hat sich verändert. Man nimmt gewisse Kulturen an und Mentalitäten. Und doch, wenn ich immer wieder zurückkomme hier, merke ich, ja, es ist gut, wenn man seine Wurzeln, wenn man sich zu seinen Wurzeln bekennt. Und die sind einfach einmal fränkisch bei mir. Und man hat ja als Deutsche nicht so die guten Vorzeichen, wenn man in die Schweiz geht. Also die Deutschen sind eher bei den Schweizern ein bisschen so hochnäsig und arrogant. Ganz anders die Franken. Wir stehen eigentlich in hohem Kurs bei den Schweizern. Denk mal drüber nach, allein schon ihre Landeswährung. Schweizer Franken. Also da hatte ich schon wirklich gute Erfahrungen gemacht damit und ja. Ich habe vor, mit euch heute ein paar Streifzüge zu machen. Streifzüge aus dem Leben vom König David, der mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, weil die Bibel schonungslos sein Leben aufzeigt, im Guten wie im Schlechten. Und das schätze ich so sehr an seinem Leben. Ich bin so dankbar, dass Gott uns seine Lebensbiografie hinterlegt hat, hinterliefert hat mit allem, ja, was das Leben so mit sich bringt. Also schon in meinen jungen Jahren in der Nachfolge mit Jesus Christus hatte mir den David ans Herz gelegt und auch jetzt speziell wieder in unseren Bibelstunden, die wir bei uns im Frauenhaus machen, haben wir den David ein bisschen näher unter die Lupe genommen. Und ja, ich dachte mir, was ist naheliegender, als das weiterzugeben, was einem wirklich auf dem Herzen liegt. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Hier kommt ein Wort drin vor, an der Gotteserkenntnis. Vielleicht kann ich euch ein bisschen so noch in die hebräische Bodenkultur mitnehmen. Ich habe da ein paar hebräische Wörter für euch noch parat, die ich gerne erklären möchte. Ich möchte euch damit gar nicht verwirren, sondern es ist mir wirkliches Anliegen, dass ihr heute Morgen ermutigt werdet, mit dem Leben von David. Das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Mit dieser Gotteserkenntnis, da ist ein Wort, das heißt Yada, und wir würden es so übersetzen als Denken. Ja, für uns ist es mehr in dem Sinn, wenn wir das so lesen, Gotteserkenntnis, das ist so eine Summe über Informationen, die wir über Gott haben. Wir wissen aus unseren Lebenserfahrungen, dass das allein nicht ausreicht, wenn man viel über Gott weiß. Dieses hebräische Wort sagt vor allem aus, oder hauptsächlich, dass diese Erfahrungen, die wir mit Gott machen, immer mit einer Handlung verbunden sind. Also die Erkenntnis über Gott muss immer in Einklang sein mit den Lebenserfahrungen, die wir machen. Und das ist hier mit dem Wort gemeint, dass Gott grundsätzlich gefallen hat an der Gotteserkenntnis, aber immer im Einklang mit Erfahrungen. Und wer könnte uns mehr darüber erzählen, was er mit Gott erlebt hat, wie David? Ich glaube, es gibt keine Biografie in der Bibel, über die mehr erzählt wird, wie die über David. Man bedenke schon, dass über 3/4 der Psalmen, die uns hinterliefert sind, von ihm stammen. Wir leben ja in einer Kultur, wo wir ja eher Gott beweisen wollen. Dabei ist es ihm ein Riesenanliegen, dass wir ihn erfahren sollen. Davids Lebenserfahrungen mit Gott, die waren sehr krass. Ich möchte euch da, wenn wir mal das erste Buch Samuel aufschlagen, einen Diskurs machen. Wir beginnen mal im Kapitel 16. Wenn ihr das aufschlagen wollt, um nachzulesen. Da geht es um die bekannte Geschichte, als der Prophet Samuel nach Hause kommt, nach Bethlehem, zum Isai, dem Vater von David. Und soweit wir die Geschichte kennen, wissen wir, er hat da seine ganzen Söhne aufreihen lassen, 7 Stück an der Zahl. Und der Prophet Samuel kommt in das Haus vom Isai. Er hatte den Auftrag bekommen, einen neuen König zu salben, weil der amtierende König Saul ungehorsam war und Gott dann den bekannten Vers äußert: Ich habe mir einen Mann erwählt nach meinem Herzen. Und damit ist der David gemeint gewesen, aber das hat Gott noch offen gelassen, als er das dem Samuel offenbarte, dass er in das Haus gehen soll. Ich werde dir zeigen, wen du salben sollst. Und dann stellen wir uns die Geschichte so vor, jetzt stehen da der Reihe nach, der Größe nach, des Alters nach, die Söhne da, und der Samuel kommt rein und sieht den Eliab, seinen ältesten und größten Bruder, und sagt: Gewiss, das ist der nächste König Israels. Wer mag es ihm verübeln? Als er den ersten König von Israel gesalbt hat, nämlich König Saul, von ihm lesen wir, er war ein Kopf größer wie alles andere. Und Samuel hat sich blenden lassen von der Größe. Scheinbar hat er Eindruck gemacht, Eliab. Er hat sich blenden lassen und war sich sicher, das ist der nächste König Israels. Gott flüstert ihm ins Gewissen, er ist es nicht. In Vers 7 lesen wir dann den bekannten Vers: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber, er sieht das Herz an. Er sieht es nicht nur an, er sieht hinein, was sich da alles bewegt. Und so ging es dann die Reihe weiter. Dem Alter entsprechend ging es immer weiter nach unten und er merkte, keiner der Söhne ist der Auserwählte. Etwas verstört fragte den Isai: Ja, sind das jetzt wirklich alle? Ja, nee, ich hab schon noch einen, aber der ist gerade die Schafe hüten. Und hier begegnet uns schon das nächste Wort, das sein eigener Vater über den David sagt. Er sagt, er ist ja der Kleinste, oder manche Übersetzungen der Jüngste, aber naheliegend ist eigentlich, wenn man der Kleinste, aber mehr im Sinne vom Rang. Also dieses Wort Hakatan drückt nicht nur Positives aus, im Gegenteil, wenn man so sagt, da, das ist der Hakatan, das ist ja der Kleine da. Also versteht ihr, so im deutschen Sprachgebrauch kann man das vielleicht, ja, der Kleine da, man misst dem Ganzen nicht so viel Ernst. Also man merkt schon, dass er innerhalb von seiner Familie keinen leichten Stand hat. Er hat dieser Hakatan, ja, der ist noch, aber der ist bei den Schafen. Also der Vater hat mit dem Wort ganz klar zum Ausdruck gebracht, das ist nicht nur der Jüngste, es ist auch wirklich der Kleinste. Ich möchte euch gerade eine ganz wichtige Weisheit mitgeben. Und ich hoffe, ihr seid einverstanden damit, wenn wir sagen, dass Gott nicht die Fähigen beruft, sondern die Berufenen befähigt. Wenn ihr das heute mitnehmen könnt, dann bin ich schon sehr, sehr froh und dankbar. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Wenn wir uns in dem nicht finden können, werden wir Mühe haben, unseren richtigen Platz im Weinberg Gottes zu finden. Gott bemächtigt sich einfach, das ist seine Natur, das ist sein Wesen, mit Werkzeugen, die andere liegen lassen. Das soll allen unter euch Mut machen, die vielleicht meinen, sie sind weniger begabt wie andere. Oh, wenn ich doch auch nur so reden könnte wie dieser Wehner da vorne oder wie Andreas oder wer auch immer sonst immer ein bisschen hier im Rampenlicht steht. Gott tickt anders. Habt ihr das soweit? Ist das angekommen? Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Das war auch der Grund, warum Gott dem Samuel sagte, was sagte er dann? Als der Isai hat dann den David holen lassen. Da kam er angerannt mit seinen rötlichen Haaren. Ich schätze, er war zwischen 13 und 16 Jahre alt. Also, was heißt schätze ich, das kann man so ungefähr, kann man das ein bisschen runterrechnen. Jetzt kommt da dieser pubertierende Hirte. Und könnt ihr euch jetzt die Gesichter seiner Brüder vorstellen? Interessant ist noch, was sagt Gott als erstes, als der David reinplatzt ins Haus? Was sagt Gott? Auf, hopp, hopp, mach hinne. Samuel, speziell, hinne, siehe, da kommt er, im hebräischen Text. Hinne, jetzt braucht es Aufmerksamkeit, drückt dieses Wort aus, siehe, er kommt. Hier wird das gleiche Wort gebraucht, von dem wir in der Offenbarung lesen, siehe, er kommt, wenn es um unseren Herrn Jesus geht, wenn er wiederkommt in Macht und in Herrlichkeit, hinne. Gott gebraucht dieses Wort, flüstert es dem Samuel ins Ohr, hinne, luag, schau, hier ist er, mach dich auf, halte dein Salbhorn bereit, er ist es. Ich möchte euch noch ermutigen, wenn wir so Geschichten lesen, so Texte lesen. Ich habe ja in der Pflege gelernt, gibt es ein Wort, das heißt Empathie. Kennt das jemand von euch? So? Was heißt? Einfühlsam. Danke, Schwester. Genau, einfühlsam. Wir kennen das Wort Sympathie, aber Empathie bedeutet, also so hat man das uns gelernt, probiert euch in die Personen der jeweiligen Person hineinzuversetzen. Und das ist wirklich heilsam. Das kann uns eine neue Position, ein neues Denken verleihen, weg von unserem egoistischen Denken. Versetzt euch mal in die Person derer. Da möchte ich euch ermutigen, das mal zu machen. Jetzt machen wir ein bisschen einen Schwenk. Die Hauptperson ist jetzt nicht mehr der David, sondern jetzt schauen wir mal zum Eliab. Jetzt versetzen wir uns mal in die Person vom Eliab. Welches Körperteil fällt ihm als erstes runter? Der Kinnladen. Wie bitte? Ich soll mich künftig von meinem Hakatan regieren lassen? Soll das jetzt ein schlechter Witz sein? Aber das hilft uns ein bisschen zu verstehen, wie die Atmosphäre knisterte dort. Der Samuel packt sein Horn aus und proklamiert, dass das der künftige König Israels wird. Neid, Eifersucht, Hass. Es gibt nachher noch eine Situation im Schlachtfeld im Terebintental, die werden wir dann nochmal angucken. Andreas, wegen der Zeit noch. Ihr müsst mich einfach dann kurz... Es gibt dann nochmal eine Situation, auf die wir drauf zurückkommen. Was für eine wahre Natur sein großer Bruder hatte, dieser Eliab. Dieser Hakatan, dieser kleine Zwerg, dieser, ja, Nichtsnutz. der soll König von Israel werden. Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Gott befähigte diesen David. Und er hatte ihn schon auf seinem Radar, als er noch treu und brav bei seinen Schafen war und sie hütete. Da hatte Gott schon an ihm gewirkt und ihn vorbereitet für dieses Amt. Interessant, dass Gott sagt, ich habe mir einen Mann erwählt, also David, hier ist ein Wort, Isha genannt, das schon die Vollreife eines Mannes ausdrückt. Ich habe mir einen Mann erwählt, aber David war zu dem Zeitpunkt noch ein Junge. Also Gott hat prophetisches Denken und das sollten wir uns auch aneignen. Wir haben uns zum Beispiel wirklich angeeignet, als meine Frau und ich jahrelang im Rotlicht unterwegs waren, haben wir so aus der Botanik so diese Verwandlung einer Raupe in den Schmetterling. Und das hat uns sehr angesprochen. Wir haben uns angewöhnt zu sagen, also jetzt im übertragenen Sinn, wir können jetzt sagen, jetzt gehen wir wieder zu diesen hässlichen Raupen. Und wir sagen, nee, wir gehen jetzt zu diesen Schmetterlingen. Auf die Straße, in die Bordells. Wir wollen sie bewusst mit dem prophetischen Blick schon segnen. Nämlich das, was Gott aus einem Menschenleben machen kann, das zwar noch nicht Realität ist oder Gegenwart ist, aber sein wird. Das hilft. Und das ist nicht irgendetwas mit naivem, das hat nichts mit naivem Denken zu tun. Das hat was mit Glaube zu tun, mit Vertrauen und mit Zuversicht. Also wenn ihr jemanden in der Familie habt, so eine Raupe, sage ich mal, so dieses schwarze Schäflein, von dem man immer redet, möchte ich euch sagen, redet gar nicht, nehmt diese Wörter gar nicht mehr in den Mund. Lernt prophetisch zu denken und zu reden. Lernt aus Gottes Perspektiven zu reden und zu handeln. Also vor 20 Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich hier stehe, ja, den hätte ich, wie heißt Herzogmühl, oder wie heißt das da? Ist das immer noch so, Herzogmühl? Wendelhöfen. Oh ja, jetzt, das war auch immer so ein Wort, wenn man das gehört hat, für die Bayreuther, ja, der kommt von Wendelhöfen. Da wusste man schon Bescheid, aber dass es da noch normale Leute hat, das hat man gar nicht in Erwägung gezogen. Ja, wollen wir Gott bitten, uns diesen prophetischen, göttlichen Blick zu schenken. Auch in anderen Lebenssituationen kann das sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Und ich betone nochmal, es hat auch nichts mit positiv Denken zu tun. Positives Denken, also es ist grundsätzlich gut, aber man kann auch Negatives dann, es gibt einfach Sachen, die sind wirklich schlecht und die muss man nicht gut reden. Also jetzt war die Situation, David wurde zum neuen König gesalbt und die Spannung war vorprogrammiert, weil noch ein amtierender König im Land war. Und mit dem stand es nicht mehr so gut. Jetzt gehen wir ins Kapitel 17, jetzt machen wir einen Sprung, in das bekannte Kapitel, wo David dem Zwerg Goliath gegenübersteht. Warum lacht ihr? Das wollen wir mal noch rausfinden. Jetzt komme ich zur zweiten Lebensweisheit, liebe Schwester, die du dir ganz dick hinter den Ohren schreiben musst. Wahre Größe misst man nicht in Zentimetern. Auf das wollte ich eigentlich abzielen. Aber ich weiß, dass du das weißt. Sie hat mich ganz freundlich begrüßt heute Morgen. Wegen dem habe ich mir erlaubt, jetzt ein bisschen frech zu sein. Wahre Größe misst man nicht in Zentimetern. Bitte merkt euch auch das. Das ist so ein Prinzip, das Gott uns aufzeigt in seinem Wort. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Jetzt möchte ich euch entführen, war schon mal jemand in Israel? Mal Hand hoch, wer war schon mal in Israel? Schon ein paar. Sehr gut. War jemand schon mal im Valley of Elah, im Terebintental? Okay, aber die wenigen. Das ist so typisch, wenn ich die Frage mir stelle, viele waren schon in Israel, aber dort waren noch relativ wenige. Und das ist so, wenn wir, meine Frau und ich waren lange Jahre als Reiseleiter unterwegs für das Land, und das war mir also die größte Freude, unsere Gruppen ins Terebintental zu entführen. Nämlich genau dorthin, wo diese Gegenüberstellung war von dem Riesen David und dem Zwerg Goliath. Physisch gesprochen war der Riese natürlich Goliath, das wissen wir. Die Bibel gibt uns außergewöhnlich viel detaillierte Ortsangaben. Und als ich dort das erste Mal ankam und die Bibel in der Hand hatte, also allein schon von dieser Überlieferung her, muss ich sagen, wow. Volltreffer. Die Bibel muss einfach stimmen. Es passt einfach perfekt. Man kann sich hinstellen und den Leuten erklären, da ist Soko, da ist Gott, da ist das Lager der Philister. Und so muss man sich das jetzt vorstellen. Ein Tal, zwei Hügel rechts und links. Auf einem Hügel war die Armee der Israeliten, auf dem anderen Hügel die Armee der Philister. In der Mitte des Tals ein kleiner Bach, der heute noch da ist, von dem wir wissen, dass David sich da 5 Steine genommen hat. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt die Situation mal an. Wer steht sich da eigentlich gegenüber? Um das ein bisschen zu veranschaulichen, muss man auch ein bisschen zurückblättern in der Bibel und den Kontext lesen. Da lesen wir nämlich in Kapitel 13, also wenn wir uns jetzt sind wir mal Kriegsberichterstatter und jetzt machen wir den Schwenk auf den einen Hügel zu den Israeliten. Was begegnet uns da? Kapitel 13, Vers 19. Aber im ganzen Land Israel war kein Schmied zu finden, denn die Philister hatten gesagt, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen, so musste ganz Israel zu den Philistern hinabgehen. Wenn jemand seine Pflugschar, seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen hatte. Das Schärfen kostete einen 2/3 Schekel bei den Pflugscharen und den Spaten und für die Gabel und bei den Beilen und um die Ochsenstachel gerade zu richten. Und so kam es, dass am Tag der Schlacht weder Schwert noch Speer zu finden war in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur für Saul und seinem Sohn Jonathan war etwas vorhanden. Also nur mal eine kurze Bestandsaufnahme. Es waren noch 2 Schlachten, also man kann vielleicht davon ausgehen, dass sie noch Beutegut hatten. Mit den Amalekitern waren da noch ein Zusammentreffen und mit den Philistern. Aber das war mal die Ausgangslage. Also, was sehen wir? Da im Terebintental, jetzt geht die Kamera da immer noch bei den Israeliten, was sehen wir? Ein Haufen Bauern. Warum verschwendet die Bibel so viele Worte mit diesen Einzelheiten? Ochsen, Stachel, Mistgabeln und was noch? Sie will uns einfach ganz klar aufzeigen, dass Gott nicht, was? Mit Schwert und Beilen und Hightech-Waffen kämpfen muss. Er liebt das Schwache zu erwählen, das Unfähige zu befähigen. Das ist die Situation. Ein ganz erbärmlicher Zustand, der sich hier bietet. Und jetzt macht die Kamera einen Schwenk auf die Seite der Philister. Was sehen wir da? Da können wir dann auch lesen. Zigtausende von Streitwagen. Jeder Streitwagen hatte laut Ausgrabungen mindestens 2 Pferde vorne dran. Auf diesen Streitwagen konnten 2 Männer stehen. Der den Streitwagen lenkt, und ein Bogenschütze. Die Rüstungen haben in der Mittagssonne geglänzt, Schwerter vom Feinsten, sie waren ausgebildete Schmiede, dass sogar die Hebräer zu ihnen gingen, um ihre Ochsengabeln zu schärfen und Beile. Das ist die Ausgangslage. Beziehen wir diese Informationen bitte mit ein in die ganze Situation. Das ist die Ausgangslage. Jetzt ist es so, dass plötzlich dieser Rötling, dieser pubertierende Hirtenjunge dazukommt. Der kommt aus Bethlehem, also Terebinthal ist ungefähr, was habe ich mir da aufgeschrieben, 25 Kilometer, also mit dem Auto ist eine knappe halbe Stunde, nicht mal eine halbe Stunde, südlich von Jerusalem. Und Bethlehem, also David war ja nicht mit dem Auto unterwegs, er musste durchs judäische Gebirge. Und das waren ungefähr 6 Stunden Fußmarsch. Auch das sollten wir mit einbeziehen, wenn wir das lesen, denn die Bibel schweigt sich darüber aus, über solche Informationen. Das heißt einfach, und David kam dann mal so dazu. Dein Vater hat ihm gesagt, du, deine Brüder sind im Krieg, im Kampf, nimm ihnen ein paar Brote mit und Käse. Er hatte schon Schweizer Denken, feinen Schweizer Käse. Und er befiehlt seinem Sohn hinzugehen zu diesem David Katan. Kannst du mal bitte Bote spielen? Und David machte es, er war einige Stunden unterwegs, kam an, was bot sich ihm, als er dazu kam? Was war das Erste, was ihm begegnete? Sein Bruder Eliab. Jetzt sind wir wieder bei der Situation. Also vielleicht habe ich mir noch so überlegt, jetzt bist du auch so ein Katan in deiner Familie. Hat es kinderreiche Familien hier? Hat jemand mehr als 3, 4 Geschwister? Kann der mal Hand heben? Schon ein paar, okay. Habt ihr das auch so erlebt? Ist jemand der Jüngste hier von der Familie? Hast du das ungefähr ein bisschen so erlebt? Ja, nicht so? Wohl dir? Dann schleift dich Gott noch anderweitig. Das Erste, was ihm begegnet, nach diesem 6-7-stündigen Fußmarsch, Eliab. Hey, was machst du jetzt hier? Es kam ihm die volle Faust entgegen, die verbale Faust. Statt Ermutigung und Dank für das Essen, das er brachte, bekam er aus seinen eigenen Reihen den vollen Schub. Aber ja, das war gar nicht so ermutigend für ihn. Doch Davids Fokus war auf etwas ganz anderes gerichtet. Auf was? Könnt ihr mir helfen? Er kam da dazu, hat sich das von dem Eliab kurz angehört. Und dann, was sah er als nächstes? Goliath. Er sah den Goliath, wie er da losgrölte und die Schlachtreihen Israels verhöhnte und den Gott Israels. Und jetzt ist etwas passiert in seinem Herzen hier drin. Da hat Veränderung stattgefunden. Da kam ein Zorn auf, den die Bibel berechtigt nennt. Ein heiliger Zorn. Er kam hier hinzu und hörte, wie Goliath Israel verhöhnt. Etwas Schlimmeres hätte David gar nicht passieren können. Also wenn er diese Schmachworte von seinem Bruder noch hörte, das war ja noch eins. Aber jetzt ging es um seinen Gott, der dem schon aus so vielen Situationen geholfen hat. David kam als Ermutiger. Er sagte, seid nicht verzagt. Erwähnt er später, seid nicht verzagt, und er ermutigt die Leute, die mit den Knien geschlottert haben, als sie den Riesen Goliath sahen. Sie sahen eben auf den Riesen, und David hatte den Fokus auf seinen Gott. Sie hatten alle mächtig Angst, doch David ermutigte sie, dieser junge Kerl, dieser Katan, ermutigte die Schlachtreihen Israels. Das nächste, was ihm begegnet, der König Saul, wir machen hier ein paar Sprünge, es sind noch viel, viel mehr wichtige Details, die wir jetzt aber der Zeit willen nicht anschauen können. Er kommt zum Saul und offenbart ihm, ich will gegen diesen Unbeschnittenen kämpfen. Dann kam das nächste Gelächter. Was macht Saul? Seinen menschlichen Überlegungen? Ja, er hat ihm seine Rüstung angezogen, sein Brustpanzer. Und dann sagt er was Vernichtendes. Das Erste, was aus Sauls Mund kam, war: Du kannst nicht. Ist euch das auch schon mal begegnet? Du kannst es nicht. Du, also alle, aber du nicht. Er sagt, du kannst nicht gegen diesen Riesen kämpfen. Er ist ein Kämpfer von Jugend an. Und du, was bist du? Ein einfacher Hirtenbube. Wieder diese Erniedrigung, die David von seinem König anhören musste, diese geringe Wertschätzung. Also wir können da viel draus lernen. Also wenn jemand wirklich Grund hat, in Depressionen zu fallen, dann David. Du kannst nicht. Dieser Vergleich dann wieder, diese menschlichen Überlegungen, die Saul machte, du kannst nicht. Und David dachte in seinem Herzen, stimmt, du hast recht, ich nicht. Aber ich kenne jemanden, der kann's. Gehorsam wie er war, zog er die Rüstung an von Saul und merkte ganz schnell, das ist nicht das, was ich gewohnt bin. Es ist nicht das, was ich kann. Es klingt ihm immer noch im Ohr vom Saul, du kannst nicht, du schaffst es einfach nicht. Das kann sehr zermürbend sein. Das kann ja wirklich, dass man in Minderwertigkeit kommt. Ich möchte nun in dieser Situation euch noch was ganz, ganz Wichtiges mitteilen. Es gibt da im Hebräischen ein Wort, und möchte euch wirklich ermutigen, das laut auszusprechen, wenn ihr das nächste Mal in ähnlichen Situationen seid. Wenn euch der Feind einflüstert, du kannst nicht. Lass es, lass die Finger davon. Da gibt es ein Wort, das begegnet uns relativ oft in der Bibel. Es heißt Hineni. Und Hineni bedeutet, hier bin ich. Hier bin ich. So würden wir das im Deutschen übersetzen. Das Hineni hat aber noch eine viel tiefere Bedeutung, die ich euch jetzt unbedingt mitteilen muss, weil ich glaube, dass das Leben, das euch noch begegnet, das uns noch begegnet, noch einige Situationen parat hat, die uns eigentlich, oder die der Teufel benutzen will, um uns zu entmutigen, niederzudrücken und uns als unfähig zu deklarieren. Behalte dieses Wort Hineni. Es begegnet uns das erste Mal, als Mose auf dem Berg steht. Er hört die Stimme Mose, Mose. Und er sagt, Hineni, hier bin ich. Bezeichnend, dieses Hineni ist der mächtigste Ausdruck im Hebräischen für Aufmerksamkeit. Und da kommen wir schon zu meinem ersten Defizit. Ich habe wirklich Mühe, wenn meine Frau mich ruft, Stefan, ja, was ist so? Also schon gleich die Frage, was ist, was gibt's, was muss ich machen? Wir haben ja alle so verschiedene Liebessprachen und man kann sich ja auch nonverbal ausdrücken. Ich bin eher der gern mal eine Rose nach Hause bringt, um ihr zu sagen, ich hab dich lieb. Meine Frau hat eine ganz andere Liebessprache. Sie liebt es nämlich, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da werde ich geschliffen. Ich bin oft so Multitasking, ich bin irgendwo am Computer, dann höre ich meinen Namen, Stefan, ja, also versteht ihr, man ist so mit einem halben Ohr dabei. Und das mag sie gar nicht, meine Frau. Und ich probiere das dann mit Rosen wieder auszugleichen. Aber so funktioniert es einfach nicht. Ja? Es wäre gut, wenn wir auf die Liebessprache der anderen zwischendurch mal eingehen. Und nicht nur unsere eigene Liebessprache praktizieren. Der mächtigste Ausdruck im Hebräischen für menschliche Aufmerksamkeit, habe ich mir hier notiert. Es zeigt auch eine Bereitschaft, eine Aufgabe mit eindeutiger Verpflichtung und Präsenz auszuführen. Also es bedeutet nicht, ja, ich werde jetzt mein Bestes geben oder ja, mein Büro wird morgen zurückrufen. Oder, ja, was gibt's, oder? Wenn ich jetzt den Andreas rufe, ja, was ist, was gibt's? Also, du antwortest mir schon quasi mit einer Frage, ja, was muss ich denn machen oder was verlangst du von mir? Das drückt dieses Wort hineni nicht aus. Das bedeutet, hier stehe ich nach Geist, Seele und Leib und ich bin bereit, die Aufgabe, von der ich keine Ahnung habe, auszuführen. Wow! Können wir das? Das mächtigste Hineni, das wir hören im Neuen Testament, ist das, als Gott seinen Sohn rief. Sohn, es wird Zeit, auf die Erde zu gehen. Hier ist ein Riesendilemma im Gange. Rette die Menschheit. Und Jesus antwortete, Hineni, hier bin ich. Egal, was du mir aufträgst, ich mache es. Das drückt es aus. Bitte denk dran, das nächste Mal, wenn die Anfechtungen zu euch kommen, du kannst nicht, du sollst nicht, lass es sein. Begegne diesen Anfechtungen mit Hineni und denk dran, was es bedeutet. Hier bin ich nach Geist, Seele und Leib. Ich erfülle die Aufgabe, ohne zu hinterfragen. Und von diesem Schlag war auch David. Ihr könnt es mal eingeben im Bibelserver, in dem, wenn man in die Suchmaschine, hier bin ich im Deutschen, und dann schaut mal, wo das überall kommt und schaut mal, wer das überhaupt sagen konnte. Das waren ausschließlich nur Menschen, die schon eine Gottesbeziehung hatten. Also ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir dieses Hineni, dieses hier bin ich, diese Verfügbarkeit in dieser vertikalen Gott gegenüber machen können, dann können wir das auch unserer Familie gegenüber. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Familie dann auch nicht verlassen werden, wir Männer. Wenn wir dieses göttliche Hineni haben, dann haben wir das auch in der Horizontalen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Ich stehe bereit. David war so einer. Wir sind ja, das ist uns ja auch bekannt, eigentlich so, das tönt immer so ein bisschen überheblich, das auserwählte Volk schlechthin für Gott. Wir sind das auserwählte Volk und sind zu einem Volk geworden, das wählt. Ich nenne es die Hotelkultur, in der wir leben. Was macht man in einem Hotel? Man geht hin, um zu schlafen, um zu essen, aber man wird nicht dort leben. Man wird auch nie ganz seine Koffer dort auspacken. Und noch dazu ist es uns doch völlig egal, wer rechts und links von mir wohnt. Das ist die Kultur, in der unsere Kinder aufwachsen, in der wir leben. Irgendwann checken wir aus und zum nächsten Abenteuer. Warum sollen wir uns binden? Warum? Das schränkt doch nur unsere Autonomie ein. Das ist die Kultur, in der wir leben. Und das finde ich traurig. Verbindlichkeit, muss ich erst im Duden nachschauen. Was ist Verbindlichkeit? Denk auch hinsichtlich Gemeindeaufgaben. Verbindlichkeit drückt Dauerhaftigkeit aus und Standhaftigkeit. Viel ist verloren gegangen. Dieses Hineni hat auch noch was anderes Heilsames an sich. Es bringt unser tiefstes Wesen zum Vorschein. Vielleicht auch Sachen, von denen du nicht mal ahntest, dass sie in dir wohnen. Das kann das auslösen. Wir haben uns in unserem Individualismus entschieden, freiwillig einsam zu sein. Das war mir wichtig, das habe ich mir hier unterstrichen. Wir haben uns entschieden, freiwillig einsam zu sein, haben dafür ein bisschen mehr Freiheit, sind zwanglos, gleichzeitig aber oberflächlich und gelangweilt. Ja, es geht langsam dem Ende zu, langsam. Wollen wir das mal gemeinsam aufsagen? Hineni, Hineni. Hallo? Hineni. Hineni. Nochmal. Hineni. Es tönt ein bisschen lustig, aber es ist todernst. Wenn ihr das wirklich ernst Gott gegenüber aussprechen könnt, kann es sein, dass du hier heute rausgehst und sagst, heute habe ich was kapiert. Heute will ich herausfinden, wo mein Platz im Weinberg von Gott ist. Weißt du, wir machen da ein bisschen mit, wir machen ein bisschen Literaturstand, ein bisschen da mit und hier. Aber du kratzt bestenfalls an der Oberfläche. Gott möchte, dass du deine Gaben in der Tiefe auslebst, um sein Reich zu erweitern und zu bevölkern. Das liebste Hineni, das ich in der Bibel habe, und das kommt nur ein einziges Mal vor, ein einziges Mal, und das spricht Gott aus. In Jesaja 58 könnt ihr lesen, er sagt, ihr werdet mich anrufen und ich werde sagen, hier bin ich. Wow! Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der jedem Stern einen Namen gab, der die Erde in 6 Tagen schuf, sagt zu uns mickrigen Würmchen, hier bin ich. Jetzt erinnert euch an die Definition von Hineni. Und das jetzt aus dieser Perspektive, Gott stellt sich uns zur Verfügung mit all diesen Eigenschaften, wenn wir aufrichtig zu ihm sagen können, hier bin ich. Wo bist du, Herr? Ist Gott der Erste, der parat ist? Ich glaube, ich überspringe jetzt hier ein paar Punkte. Kommen wir schnell noch zu der Situation. David begegnet dem Zwerg Goliath. Also nochmal, wahre Größe misst man nicht in Zentimetern, aber um der Verständnis willen wollen wir jetzt den Goliath als Riesen betiteln. Also der Goliath, der hat mich, jetzt machen wir wieder diese Empathie, wir probieren jetzt die ganze Situation aus den Augen Goliaths zu betrachten. Goliath steht da in der Mitte des Tals, hinter sich seine Schlachtreihen. Und was sieht er vor sich? 1,50, 1,60, so ein aufgehäuftes Elend von Hirtenjungen. Und dann geht es los, das Gewitter und das Gegröle, Spott und Hohn. Also der Goliath war ja religiös. Wir lesen, dass die Philister den Gott Dagon anbeteten. Dag ist hebräisch Fisch, also wegen dem wird auch oft dieser Dagon als Fischgott da gezeigt. Also er war religiös, er fluchte die Schlachtreihen Israels bei seinen Göttern. Also seid ihr einverstanden, er war religiös, er war kein Atheist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er so in seinem Innersten betet, religiöse Menschen beten, O Dagon, ich danke dir für dieses Würmchen, den mache ich mit links platt. Ich könnte mir vorstellen, dass der wahnsinnig dankbar war, dieser Goliath. Ich meine, er war fast 3 Meter groß. Und jetzt kommt ein 1,60 Meter Hirtenjunge auf ihn zu mit einer Steinschleuder. Er hat sich noch an seine Ehre gekratzt gefühlt. Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Jetzt machen wir einen kurzen Schwenk zum David. Er sah den Riesen Goliath, aber er hatte diesen prophetischen Blick. Er konnte hindurchschauen. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, und das ist immer schon bei der nächsten Lebensweisheit, das sagt, wenn du einen Riesen siehst, prüfe erst im Stande der Sonne, ob es nicht der Schatten eines Zwerges ist. Ich möchte ihn so umformulieren, wenn du einen Riesen siehst in deinem Leben, prüfe erst im Stande, im Lichte Gottes, ob es nicht der Schatten eines Zwerges ist. Diesen Blick hatte David. Er wusste den Stand der Sonne richtig zu beurteilen. Und wir wissen, dass David eine innige Beziehung zu Gott Elohim Yahweh hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass bevor er in seine Hirtentasche griff, er auch noch ein Stoßgebet losschickte mit den Worten, ich danke dir Elohim Adonai für diesen Riesen. Der ist ja so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Das ist positives Denken. Ja? Ich meine, das ist schon einfach. Habt ihr mal probiert mit der Hand? Wir haben ja viel Berge bei uns in der Schweiz und wenn wir da oft einmal in der Alp sind zum Wandern, dann probiere ich zwischendurch mal mit der Hand, also nicht mit der Schleuder, einen Stein, so einen Fels zu treffen, so aus 20 Meter. Das ist gar nicht so einfach. Und je näher man kommt, desto einfacher wird es. Habt ihr das auch schon festgestellt? Das bringt einfach wahrscheinlich die Physik mit sich, oder? Ja. Und jetzt kommen die beiden sich näher und dieser Goliath, der wird immer größer und das ist auch in unserem Leben so, oder? Sobald wir den Problemen, mit denen wir konfrontiert werden, immer näher kommen, scheinen sie immer größer. Denkt an das Hineni. Prüft's im Stande des Lichts. Prüft's im Lichte Gottes. Gott wird dich befähigen, deine Probleme, in denen du stehst, sie zu bewältigen. Nicht du, aber er. Wie viele Steine hat er in seiner Tasche? 5. Da habe ich noch ein interessantes Detail gefunden in der Bibel. Warum 5 Steine? Also wenn man mal jetzt die biblische Zahlensymbolik außer vor lässt. 5 Steine. Wie viel hat er gebraucht für Goliath? 1. Pessimist. Also warum nimmt er dann 5? Ja, vielleicht treffe ich ja beim ersten nicht. Also er war auch Realist, oder? Das darf man nicht vergessen. Aber ich habe später noch nachgelesen, vielleicht dachte er, dieser Goliath hat noch 4 Brüder. Wir lesen es in den Chroniken nachher, dass aus diesem Stadtteil, aus diesem Dorf Gat, der Goliath noch Brüder hatte. 4 Stück sind aufgezählt. Interessant. Ja, wenn ich den platt mache, kommen seine 4 Brüder. Also, dass wir gut gewappnet sind. Ja, wo mache ich weiter? Bei euch knurrt schon der Magen wahrscheinlich. Wollen wir noch eine Zusammenfassung machen? Wir machen hier jetzt mal einen Schlussstrich in Kapitel 17. Ich könnte euch noch Stunden erzählen. Ich kann euch sagen, dieses Leben fasziniert mich. Allein schon mit dieser Perspektive, indem wir uns in die jeweiligen Personen versetzen, die in diesem Kapitel vorkommen. Das ist fantastisch. Ich möchte euch das wirklich mitgeben. Lest so künftig die Bibel. Probiert mal zum Beispiel aus den Augen von der Frau Potiphars die Geschichte in diesem Kapitel zu lesen, als sie den Josef verführte. Was sah sie eigentlich aus ihren Augen? Das fordert heraus. Macht das mal. Also, wir machen hier einen roten Strich und möchte zusammenfassen. Die erste Lebensweisheit, die ich euch mitgegeben habe, war, wer weiß sie noch? Gott. Jawohl, danke schön. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Wenn wir uns da finden, können wir ein brauchbares Werkzeug werden für Gott. Das zweite war, weiß es noch jemand? Danke, das habe ich jetzt eigentlich von dir erwartet. Wahre Größe misst man nicht in Zentimetern. Wie war das mit dem, wie hieß das Wort, wenn wir uns, Hineni, dass wir uns Gott bedingungslos zur Verfügung stellen, ohne zu hinterfragen. Wie macht man das hier in Franken, wenn man seinen Namen hört? Hä? Das ist damit nicht gemeint. Hineni, stellen wir uns Gott bewusst zur Verfügung. Die letzte Lebensweisheit war, wenn du einen Riesen siehst, denken wir an das chinesische Sprichwort und deuten es um, prüfen wir erst im Stande, im Lichte Gottes, ob es nicht der Schatten eines Zwerges ist. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitgeben, das, was mich über Monate schon beschäftigt und so Gott will und wir leben, auf ein baldiges Wiedersehen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.